Wir haben gerade gesungen, öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Öffne mir die Ohren, ich will ihm, wie hieß das? Hören. Hören. Gehören. Gehorsam sein. Das hängt alles zusammen. Wir können ihn nur sehen, wenn er uns die Augen, unser Denken erleuchtet und sich offenbart. Es hat keiner Gott gefunden oder erkannt, es ist völlig unmöglich. Gott ist ein Gott, der sich erbarmt und erniedrigt und seine verfinsterte Geschöpfe offenbart. Er bringt Licht ins finstere Leben. Und wir haben gesehen, vorletzte Woche, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist. Und dass wir im Schöpfungsbericht auch deutlich sehen, dass Licht in diesem Fall nichts zu tun hat mit Sonne, Mond oder Sterne. Das Licht war da, bei der Schöpfung, weil der Schöpfer selbst das Licht der Welt ist. Und die Bibel spricht auch von einer Zeit, wo der Mond, die Sterne und die Sonne uns nicht mehr erleuchten werden, sondern seine Gegenwart. Gottes Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Verfinstert sind wir Menschen. Wir leben so lange in der Finsternis, wir werden sozusagen in der Finsternis hineingeboren und merken das nicht, dass wir blind sind. Wir sind so blind, dass wir nicht einmal das, was rein ist und uns gut tut, und das, was unrein ist und uns zerstört, voneinander unterscheiden können. Und wenn wir heute, und ich finde das eigentlich im gewissen Sinn ein Vorrecht, etwas Schönes, ein Geschenk Gottes, wenn wir als Christen die Welt betrachten und sehen, dass sie in der Finsternis sind, dass sie Dinge tun und davon überzeugt sind, dass sie gut und richtig sind, obwohl sie vollkommen daneben sind. Sie sind in der Finsternis und können Männchen von Weibchen nicht unterscheiden. Sie wissen nicht einmal, was eigentlich zusammengehört, und fuschen sich Beziehungen zurecht, die nicht von Gott sind oder auch keine Frucht bringen können, weil sie Dinge zusammenstellen, die nicht zusammengehören. Wir sehen, wie die Welt das nicht nur glaubt, sondern treibt auf eine Art und Weise, das schon unverschämt ist, oder? Wie sie uns das aufdrängen und unseren Kindern sagen wollen, dass Jungs und Jungs gehören zusammen, Mädchen und Mädchen gehören zusammen. Dass der Mensch die Freiheit hat, irgendwann zu entscheiden, ob er Männchen oder Weibchen ist. Das ist der freie Wille des Menschen. Gender Mainstreaming. Unsere ganze Gesellschaft ist davon beeinflusst, und leider nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch inzwischen die Gemeinde, das Leib Christi. Wir als sein Leib, als seine Kinder, leben in einer Welt, das finster ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch war bei der Bekehrung. Ich habe zwei Dinge, die ich nicht vergessen kann. Eins ist, mir fiel eine Last ab, unbeschreibliche Last ab. Ich war niedergedrückt. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte die Last meiner Sünde nicht mehr tragen. Und in dem Moment, wo ich Christus um Vergebung gebeten habe, fiel diese Last weg. Und ich werde es nie vergessen. Mir ging es so, als ob ich fliegen konnte. Erleichtert und frei. Das andere war, diese Last der Sünde war weg. Das andere war, dass ich Dinge verstanden habe und gesehen habe, die ich in meinem Leben nie zuvor verstanden habe. Mir gingen ständig Lichter auf. Und je mehr ich im Wort Gottes gelesen habe, je mehr ich verstanden habe von mir selbst und von dem, was Gott eigentlich ist. Es ist eine geistliche Erleuchtung, die wir empfangen durch die Vergebung und Reinigung und Befreiung unserer Sünde. Kommt dann der Geist Gottes, das ja Licht ist. Er ist unser Lehrer, er erleuchtet uns. Er bringt uns die Dinge Gottes bei, die Dinge, die wir früher nicht verstanden haben. Und ich hatte vorletzte Woche ein paar Worte zitiert, aber nicht gelesen. Und ich will sie einfach kurz lesen, um da anzunabeln, wo ich vorletzte Woche aufgehört habe. Die finden wir in 1. Korinther und in Kapitel 2. Ich lese einfach von 11 bis 14. Wir haben, wie gesagt, vorletzte Woche gesehen, wie Jesus das Licht der Welt ist. Denn welcher Mensch weiß, was in Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, das ist jetzt wiedergeborene Menschen. Wir werden nicht getrieben, bestimmt, unser Sinnen, unser Denken werden nicht bestimmt. Wir aber haben nicht empfangen der Geist der Welt, sondern der Geist aus Gott, dass wir wissen können, was von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistlich Dinge für geistliche Menschen. In Römer schreibt Paulus, durch die Erneuerung unser Sinnes, unser Denken. Der natürliche Mensch, aber das ist der Mensch in der Welt, der natürliche Mensch, mag er noch so schlau sein, mag er studiert haben, mag er Professor, Doktor sein, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Deswegen werden wir ausgelacht. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Jetzt kehren wir zurück zu dem Text, in dem Jörg uns gelassen hat, und zwar Ende von Lukas Kapitel 1. Der Geist Gottes sagt von Johannes oder zu Johannes in Vers 76 von Kapitel 1 ab B: Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Die Botschaft, die Johannes hatte, war eine Botschaft der Umkehr. Jesus kommt als Licht. Johannes aber vorher muss es den Menschen deutlich machen durch dem Gesetz, dass er verfinstert ist, dass er in Dunkel lebt, dass er Hilfe braucht. Denn du wirst dem Herrn vorgehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinen Volk, die Notwendigkeit überhaupt des Heils, der Umkehr, in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unser Gottes. Verdient haben wir nicht. Das ist alles ein Geschenk Gottes, dass Gott sich überhaupt offenbart. Ist ein Geschenk. Das ist Gottes Barmherzigkeit, durch die uns besuchen wird. Jetzt spricht er von seinem Erlöser, der König. Wir haben gerade vom König, von Christus allkönig. Du bist mein König und mein Gott. Es ist ganz persönlich. Persönlich ist es etwas, was ich persönlich erlebt habe, durchlebt habe. Es ist in mir. Das Licht ist da und die Finsternis ist gewichen. Vergebung und Gnade ist da und Schuld ist ausgelöscht. Die Schuld ist getilgt. Damit es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis. Die ganze Welt, Gott hat sich die ganze Schöpfung erbarmt. Er hat keine ausgelassen, wie wir später sehen würden. Die sitzen im Finsternis und Schatten des Todes. Und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Hier haben wir also Jesus Christus als Licht der Welt. Jesus Christus, aber haben wir heute Morgen gesungen, ist auch König und Herr, mein König. Es ist eine ganz ist er dein König? Oder ist er nur dein Erlöser? Bin ich zum Punkt gekommen in mein Leben, wo ich merke, ja, einen Erlöser brauche ich, aber ich brauche mehr. Viel, viel mehr. Sonst kriege ich mein Leben nicht in den Griff. Ich brauche jemand, der in mein Leben herrscht. Und ein König ist ein Herrscher. Ein König hat Autorität über Leben und Tod. Er ist König und Richter. Das sehen wir im Alten Testament. Er hat Vollmacht ohne Grenzen. Er kann einem Mensch Gnade erweisen, ihn vergeben und den anderen verurteilen zum Tod. Und das Recht hat Gott. Das ist etwas, was mir auch damals deutlich wurde. Das Recht habe ich nur eigentlich auf Tod. Verdient habe ich nur den Tod. Ich habe gar kein Recht aufs Leben. Ich habe mich selber zerstört und alles um mich herum zerstört. Rechte habe ich nicht mehr. Im Alten Testament ist Gott König, im Neuen Testament ist auch der Haupt der Gemeinde auch ein König. Der ist der König aller Könige. Der ist Haupt und bestimmt alles, was innerhalb des Leibes geschieht. Er möchte gern, dass in sein Leib Ordnung, seine Ordnungen herrschen. Und er ist barmherzig, ungeduldig, aber er duldet nicht auf ewig Dinge, die nicht richtig sind. Das merke ich in meinem Leben immer wieder. Mit 72 Jahren sehe ich, Gott spricht mich an und sagt mir, Peter, das ist einfach nicht in Ordnung. Gott, ich mache es aber schon 72 Jahre, es ist nichts passiert. Und er sagt, pass auf, Peter, pass auf. Nicht, dass du meine Gnade missbrauchst, für billig hältst. Ich möchte, dass du das in Ordnung bringst. Ich möchte, dass du mir gehorsam bist. Wie kann ich jetzt meinen Herrn gefallen, indem dass ich ihm gehorsam bin, oder? Der freut sich, wie Eltern sich freuen über, obwohl wir das eigentlich gar nicht kennen, gehorsame Kinder. Kinder können ihre Eltern nicht gehorsam sein. Die Natur ist, wir sind Rebellen. Alle miteinander sind wir Rebellen. Lass uns mal ganz kurz hier, schreibt da Petrus, der Petrus, der seine Kraft überschätzt hat, der starke Petrus, der in seine Stärke verwirrt war, nachdem er den Geist Gottes empfängt und Dinge versteht, die er zuvor nicht verstanden hat oder hatte, spricht er über die Ordnung in der Gemeinde. Und diese Ordnung in der Gemeinde ist wichtig für das Leib, für das Miteinander. Jeder muss wissen, wo sein Platz ist. Und ich kann meinen Platz nicht finden, bis ich Gott recht erkannt habe in seine Vollmacht und Herrlichkeit. Bis ich mich ihm gefügt habe, werde ich meinen Platz in der Gemeinde, in der Ehe nicht finden. Desgleichen sagt er in Kapitel 5 von 1. Petrus, Vers 5, desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Jetzt sagt der eine oder andere, da steht Ältesten bei mir, es mag sein. Aber wenn man genau nachforscht, ist das Wort, was auch hier gebraucht wird in vielen Fällen und meiner Ansicht nach die genauere Übersetzung, die ersten vier Verse, da geht es um den Ältesten in der Gemeinde. Aber wie es auch in der Ehe ist, wissen wir, dass nicht nur die Frau sich dem Manne unterordnet, sondern Männer, die Frauen unter. Ordnet euch einander unter. Und so haben wir hier die Aufgabe der Ältesten, ihre Autorität vor Gott in der Gemeinde. Aber es gibt in der Gemeinde, Gemeinde ist auch eine Familie und da kommt, es gibt Situationen, wo, wie auch zu Hause, der Mann die Frau unter der Frau untergeordnet ist, auch in der Gemeinde ist es so. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter der gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhören zu seiner Zeit. Erhört zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihm, denn er sorgt für euch. Ist es oft so, dass wir innerlich aufgebracht und unruhig sind, weil wir uns unsicher fühlen und Gott sagt uns hier, haltet doch euch an meiner Ordnung, dann ist alles gut. Er sagt das auch in Römer, wenn ihr nachschlagt in Römer Kapitel 13. Und er sagt das nicht nur für die Gemeinde und innerhalb der Gemeinde, sondern auch in der Welt. Das heißt, wir Christen, die nicht von der Welt sind, aber in der Welt leben, müssen uns auch die Ordnungen der Welt unterordnen, weil Gott diese Ordnungen aufgestellt hat. Kapitel 13 von Römer. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Das ist doch gut, oder? Wenn ich in dem Bewusstsein zu meiner Arbeit gehe und mich meinem Chef unterordne und das mache, was er mir sagt, das soll ich auch. Oder mein Lehrer in der Schule, oder? Mag er noch so unsympathisch sein. Wenn ich meinen Chef nicht mag und meint, ja, der herrscht über mir, dennoch muss ich mich ihm fügen. Solange er nicht von mir Dinge, mir nicht Dinge verlangt, die den Ordnungen Gottes widersprechen. Wir reden oft vom Mobbing und es gibt Mobbing. Wir kommen unter einen wahnsinnigen Druck in der Welt. Und auch gerade die Frauen. Es gibt Mobbing. Aber viele von uns leiden, weil, wenn es nicht Mobbing ist, wir leiden, weil wir uns Autorität widerstehen. Wir fügen uns selber Wunden zu. Wir machen uns das Leben schwer, weil wir das nicht tun, was das Wort Gottes von uns verlangt, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Ich denke, dass man sagen kann, dass es ohne Ausnahme so ist, dass wir alle irgendwo in unser Leben Probleme haben mit der Unterordnung. Es ist die Natur des Fleisches und deswegen, so wie ich, auch du hast Probleme damit, wenn du mit dir selbst ehrlich bist. Wir haben die Geschichte in Lukas. Was hat das Volk ihren Herrn gesagt? Wir wollen nicht das, und das ist so abwertend, oder? Auf Gott bezogen, dass dieser über uns herrsche. Und ich habe mich wohl sehr viel damit beschäftigen müssen, mit Ordnung und Unterordnung, weil von meiner Natur her bin ich sehr rebellisch, ich bin aufsässig. Und ich habe viele Dinge gemacht, auch von meinem Papa, mach das mal. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache es, aber ich mache es, wie ich will. Das ist ungehorsam. Ja, Papa, ich mache es, wie du willst und ich mache es, weil du eine Autorität bist. Und solange ich unter dein Dach bin, unter deiner Autorität bin, als Junge, als Kind oder junger Mann, bin ich geborgen. Wenn ich da ausbreche, aus dieser Ordnung, begebe ich mich in Gefahr. Aber solange ich die Autorität meines Vaters, und das ist das erste Gebot mit Segen, und es bezieht sich nicht nur auf Eltern, das bezieht sich grundsätzlich auf Autorität. Wir werden gesegnet sein. Wir sind aber oft nicht gesegnet, weil wir immer noch diese Rebellion in uns dulden. Also Christus ist König und Herrscher. Und er hat einen tiefen Wunsch. Er sehnt sich danach, nicht nur unser Erlöser zu sein, sondern unser König. Und wir singen das. Ich frage aber nochmal ganz frech und ich frage es mir selber. Bist du mein König? Ich will zum Schluss, lass mir das nicht vergessen, ich habe da so hier einen Text aus einer Predigt, von einem unbekannter Predigt zum Thema Mein König. Und ich habe es in meine Bibel eigentlich drin ständig und will es dann zum Schluss lesen und vergesse es. Also lass das nicht zu, dass ich diesen Zettel hier vergesse. Ich möchte das gern zum Schluss euch lesen. Mein ganzes Leben habe ich rebelliert gegen meinen Papa, in der Armee, gegen Offiziere. Und das alles war, eigentlich habe ich zum Schluss erkannt, dass es Rebellion gegen Gott war. Es war nicht gegen Papa, es war gegen Gott. Es war nicht gegen den Hauptmann, es war gegen Gott. Und es hat Zerstörung in meinem Leben ständig angerichtet und ich wurde auch andere zum Fluch, weil ich nicht bereit war, mir Autorität zu fügen. Wenn wir Gott nicht gehören, können wir ihm nicht gehorchen. Das geht nicht. Wir kriegen das nicht hin. Ich gehöre dir, singen wir ständig. Wenn ich tatsächlich, dann bin ich ihm. Wenn ich ihm gehöre, bin ich ihm gehorsam, oder? Wenn ich ihm aber nicht gehorsam bin, dann gehöre ich ihm nicht. Ich sage das, aber in Realität ist das nicht so, dann mein Leben widerspricht das, das, was ich erlebe. Komischerweise ist für uns Autorität immer eine Bedrohung. Immer eine Bedrohung. Bei der Begegnung schon. Tust jemanden kennenlernen und merkst, ja, er scheint sehr viel zu wissen. Und da wollen wir den der Person beweisen, dass wir genauso viel wissen, oder? Evalein, das war Rebellion. Du wolltest mehr wissen. Mehr wissen als Gott. Satan, als du ausgestoßen wurdest auf der Erde, du wolltest höher sein als Gott. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jeden unter euch, das schreibe ich nicht, sondern Paulus, dass niemand mehr von sich halte. Es steht hier nicht, wie moderne Psychologen das sagen würden, denk nicht so wenig von dir. Warum? Weil es ganz natürlich kommt, aus dem Fleisch, immer, ohne Ausnahme. Der Mensch denkt zu viel von sich. Dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, wer ich bin. Den Maß erkenne ich in dem Moment, wo ich Gott begegne. Da weiß ich, wer ich nicht bin. Sondern dass er maßvoll von sich selbst halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt wird. Und dann wiederum sagt er ein paar Verse, ich lese aus Römer 12, ein paar Verse weiter, trachtet nicht nach höheren Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Und so geht es weiter. Gott möchte uns begegnen als König, als Licht der Welt, aber auch als König und Herrscher. Und wie bereits schon gesagt, durch die Jahre habe ich lernen müssen, und ich bin so dankbar, dass Gott da nicht nachlässt, habe ich lernen müssen, mich zu fügen. Und habe gelernt, dass mich zu fügen Geborgenheit bedeutet. Dass wenn ich mich in der Ordnung Gottes hineinbegebe und mich füge, dass ich Dinge erkenne, die ich vorher nicht erkannte, weil ich in Rebellion stand. Johannes sagt uns so, Johannes beschäftigt sich sehr mit dem Licht Gottes. Johannes war ein Jünger, der Jesus sehr nah war und sagt, wenn wir unser Bruder oder Schwester hassen, dann sind wir in der Finsternis. Das heißt, wenn ich Hass in meinem Leben habe, wenn ich Christel hasse, dann bin ich verfinstert. Die Gedanken, die ich habe, ich meine, sie sind richtig, ich bin erleuchtet, aber sie sind vollkommen quer und verdreht. Vor ein paar Tagen im Verkehr, in einer Situation, wie es ja auch alltäglich ist hier in Hannover, wo alles eng ist und es geht alles so langsam, die ganzen Baustellen, es ist richtig frustrierend und wir sind alle so ein bisschen genervt. Und ich war in einer Spur, wo ich eigentlich geparkte Autos überholen müsste, aber als der eine, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte, dann die Behinderung war ja auf meiner Seite, warten müsste, war ziemlich frustriert. Ich war aber bereits mittendrin im Übergang vorhin. Das waren mehrere Autos. Und es war heiß, ich hatte mein Fenster unten, er auch. Und ich fuhr dann zum Schluss und dann sollte er sich ja einfädeln. Und ich wollte Dankeschön sagen und das ist im Hals stecken geblieben. Er guckte mich so finster an. Ich dachte, er will mich umbringen. Wenn Licht in dein Leben ist, da kommt nur Licht raus. Aber wie groß ist dann die Finsternis? Und gerade innerhalb der Familie Gottes ist es so wichtig, dass wir keine finsteren Gedanken dulden, sondern dass wir zulassen, dass das Licht des Wortes Gottes unser Denken, unsere Gesinnung, unser Denken völlig verändert. Römer 12, Vers 2 haben wir gerade gelesen hier, die ganzen Stellen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Denkt, redet, handelt nicht wie in der Welt, sondern ändert euch oder lasset euch ändern, heißt es richtig, durch die Erneuerung euer Sinnes. Wir sollen so denken, wie Christus gedacht hat. Es soll bestimmt sein von Liebe und Licht, von Geduld, von Vergebung, von Barmherzigkeit. Das Reich Gottes ist ein Reich des Lichtes. Das Reich Gottes ist ein Königreich. Und zum Reich zu gehören, müssen wir uns, wie bereits schon gesagt, diesen König beugen. Jesus selbst spricht in Matthäus von dem Reich Gottes und wie dieser Reich ist. Das Reich Gottes, und er spricht davon in Matthäus Kapitel 13, das ist ein langes Kapitel zum Ende hin. Israel wurde ja ein König und Erlöser versprochen. Und Israel, die Juden, warteten schon Generationen, Jahrtausende auf diesen Erlöser. Natürlich, wenn Jesus auftaucht als der Sohn Gottes, ist die Frage, ja, wie kommen wir dahin, wo wir eigentlich hinwollen, im Himmel? Jesus wird ständig gefragt von den Pharisäern zu den Sadduzäern, wir kennen auch die Geschichte von Nikodemus, aber auch von den Jüngern. Wie komme ich dahin, an dem Ort, wo mein Herz sein möchte? Wie komme ich zur Ruhe? Wie komme ich heraus aus dieser Finsternis, das mich bestimmt und um mich herum ist? Ich möchte raus aus dem Ganzen. Wie komme ich hinein in dein Reich? Ein Reich des Friedens, ein Reich des Lichtes. Und Jesus sagt, Nikodemus, geht nicht. Es sei du, wirst vom Neuen geboren. Anders geht es nicht. Und Nikodemus sagt, wie soll das gehen? Mensch kann das nicht. Und später sagt Jesus zu dem jungen Reichling, sagte, aha, aber was bei den Menschen nicht möglich ist, bei Gott möglich. Also in Reich Gottes kommen hinein durch ein Wunder Gottes und nur er kann es tun und kein anderer. Und Jesus spricht unheimlich viel vom Reich Gottes. Die Menschen um ihn herum möchten heraus aus diese Welt, die so voller Schmerz und Dunkelheit ist, so voll Unreinheit und Brutalität. Und in Kapitel 13 gibt Jesus eine Antwort auf diese Frage. Das ganze Kapitel beschäftigt sich eigentlich mit das ewige Leben. Und die Geschichte von Sämann, das kennen wir gut. Wir überspringen aber das Ganze zu Vers 34. Und Jesus spricht nun zu den Menschen und aber auch zu seinen Jüngern in Gleichnissen. In Vers 34 lesen wir: Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Die Gleichnisse sind so wie Kindergottesdienst. Manchmal wollen wir in unserer Überheblichkeit Gott sagen, also bitte, das ist mir jetzt zu einfach. Das muss komplizierter sein. Ich bin hier nicht im Kindergarten. Vielleicht denken wir das manchmal sonntags. Jörg, wir sind hier nicht im Kindergarten. Aber Gott tut das. Erstmal, damit wir begreifen, wie schlicht und einfach wir sind und wie schlicht und einfach eigentlich unsere Probleme sind. Aber auch, um uns demütig zu halten. Wir sind seine Kinder und er redet mit uns wie Kinder. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde. Also nicht nur, damit es klar ist, damit wir Dinge verstehen, sondern weil das so vorausgesagt wurde. Damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Psalm 78 und Vers 2 ist ein Zitat: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt. Dann haben wir das Gleichnis vom Weizen, vom Getreide und von Unkraut. Und wie Jesus sagt hier, ja, das ist gut, dass beide einfach zusammenwachsen. Das ist nicht etwas Negatives. In der Welt ist es so. Meine Kinder werden in einer Welt aufwachsen. Die Welt ist Unkraut, wir sind das Getreide. Und es ist so. Dann in Vers 44 spricht er vom Himmelreich und sagt, das Himmelreich gleicht einen Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seine Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Also, diese Geschichte kennen wahrscheinlich, wenn nicht alle, die meisten von uns. Ist es wichtig, dass wir sehen, wer ist hier der Schatz und wer ist der Mensch? Es wird oft so ausgelegt, dass man sagt, ja, der Mensch, das sind wir, und wir haben Jesus gefunden, er ist unser Schatz, er bedeutet alles für uns. Der Text hier aber widerspricht dieser Gedanke. Denn hier geht der Mensch und verkauft alles, um das zu erwerben, um das Gold, diesen Schatz zu erwerben. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Da haben wir uns etwas erkauft. Man kann es, und als Kindergeschichte vielleicht, um deutlich zu sagen, Jesus, ich gebe alles auf für Jesus, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Aber hier ist das so, dass der Schatz Israel ist, das Volk Gottes. Der Schatz, das verborgen ist. Wo? Israel ist doch verborgen, oder im Moment? Und in Römer wird uns ganz deutlich gesagt, ich glaube, es ist Kapitel 11, dass ein Durchbruch geschehen wird. Und dass Juden sich zu Christus bekehren werden in der Endzeit, in Trübsal und im tausendjährigen Reich. Israel war vom Anfang an Gottes Schatz, sein Volk. Ein ungehorsames, rebellisches Volk mit einem auf Deutsch heißt das stiff neck, auf Englisch heißt das stiff neck, auf Deutsch mit einem starren Hals. Bockig. Aber er hat sie erwählt. Ich frage mich, warum erwählt er ein Volk, das ja so widerspenstig und bockig ist? Damit ich sehen kann, wenn er geduldig mit Israel gewesen ist, wenn er die Juden geliebt hat, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst, und ihm gekreuzigt haben, dass er sein Volk immer noch liebt und treu bleibt. Das gibt mir einen wahnsinnigen Trost. Wenn er Israel liebt, wenn er die Juden liebt, ja, die Sündenböcke der Welt sind, oder? Die sind doch an allem schuld. Wenn er sie liebt, liebt er mich. Das Himmelreich gleicht einen Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch, und dieser Mensch, auch im Beispiel des Seemanns, ist Gott der Mensch, der rausgeht und sät. Und hier ist er auch der Mensch, der alles aufgibt für sein Volk. Alles, was er hat. Welche Geduld, welche Liebe, welche Hoffnung, welche Treue hat Gott an sein Volk erwiesen? Vers 45, wiederum gleicht das Himmelreich einen Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Hier wieder der Mensch, der Kaufmann, das ist Christus. Er hat erkauft, wem? Seine Gemeinde. Wer ist seine Gemeinde? Seine Braut. Wie heißt deine Braut, wenn du verliebt bist? Doch deine Perle oder dein Schnuckiputz. Wisst ihr, das Himmelreich ist eine Offenbarung der bedingungslosen Liebe für uns Menschen. Wer will denn nicht dahin? Am liebsten jetzt. Paulus hat das erkannt, gesagt, wenn es geht, gestern. Aber wenn du noch was zu tun hast für mich hier, dann bleibe ich noch ein Weilchen. Aber am liebsten wäre ich schon gestern geschieden. Hier will Gott uns deutlich machen, wie schön der Himmel ist. Was macht der schön? Der Himmel schon, ich sage euch nicht die Straßen aus Gold. Der Himmel wird schön durch Gottes Liebe und Zuneigung zu dir, zu uns. Ein jeden ohne Ausnahme. Und hier haben wir im ersten Beispiel haben wir die Juden. Im zweiten die neutestamentliche Gemeinde, die Perle. Und wir haben die Juden und die Heiden. Das sind doch alle. Das Himmelreich ist für Juden und das war wichtig da in Jesus Tagen, dass die, und sicherlich auch für heute noch wichtig für die Juden, dass sie begreifen, dass sie nicht die einzigen, die sind auserwählt worden als ein Beispiel für die bedingungslose Liebe und Treue Gottes. Ja, aber sind nicht die einzigsten. Die Juden haben immer geglaubt, wir sind's. Aber hier in diesem Beispiel wird das ganz deutlich, dass es Juden und Heiden, wir sind die Heiden, und zwar werden alle Heiden. Lasst uns mal Offenbarung 5. Und ich hoffe, ich habe es richtig. Offenbarung 5. Um Vers 9, hier wird das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet. Und da lesen wir, wie Anbetung ausbricht, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Die Liebe Gottes lässt niemand aus. Kapitel 7, wieder Vers 9. Und hier sieht Johannes eine große Schar von Menschen. So eine unbegreifliche große Schar von Menschen. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen standen vor Gott. Das, was wir so sehr versuchen als Menschen, ob das die UN ist, NATO ist, verschiedene Friedensbewegungen, die EU, Menschen zu vereinen, klappt nicht, oder? Und es scheint so zu sein, je mehr Geld wir investieren, je mehr Arbeit wir investieren, je mehr Opfer wir bringen, um etwas zu erreichen, und das ist Frieden zu schaffen unter allen Menschen auf der Welt, je schlimmer das wird, oder? Die Menschen zu vereinen. Und der Trieb ist da, dieser Trieb ist da, und es ist durchaus ein gesunder Trieb, dass der Mensch das möchte, aber es gelingt ihm nicht. Warum? Weil Gott sagt, nicht ohne mich. Und deswegen wurde der Turm zu Babel niedergerissen. Nicht ohne mich. Und wir sehen eigentlich, wie gesagt, Tag für Tag in den Nachrichten, wir investieren so viel. Die Politiker beschäftigen sich nur fast noch mit Verständnis zwischen Menschen. Wo kommen die dahin? Nirgends. Es wird nur schlimmer. Das Böse wird verharmlost. Es ist wie Hinduismus. Es gibt nichts Gutes und nichts Böses. Bei uns gilt alles. Wir Menschen sind frei und können das tun, was wir wollen. Und meinen, dass wir dadurch zu Freiheit erlangen. Es wird nie passieren. Gott wird das nicht zulassen. Er ist König und Herrscher und Richter. Und interessanterweise noch, die letzten Versen hier, oder nicht die letzten Versen, aber die Verse gleich danach, in Matthäus 13, geht es um das Fischnetz. Und das ist die Endzeit. Wir haben jetzt keine Zeit, das, oder? Vielleicht doch. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Arten fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. Hier spricht Jesus von Gericht. Ohne Gericht, ohne dass Gott Dinge zurecht richtet, wird es keinen Frieden geben. Hier eine Parallelstelle, wenn ihr mal Zeit dazu habt, ist Offenbarung Kapitel 20. Notiert euch das, wenn ihr möchtet. Offenbarung 20, 7 bis 10. Das ist das Endgericht. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen vom Gerechten scheiden. Und werden sie in der Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, das sind seine Jünger, ja. Da sprach er, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Junge das Himmelreich geworben ist, ein Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Neues und Altes hier an dieser Stelle bedeutet Alten Testament und Neuen Testament. Wenn wir im Lichte vom Neuen Testament das Alte Testament betrachten, dann verstehen wir das Alte Testament. Ich will euch jetzt diese versprochene Zeilen vorlesen, so gut ich kann. Das geht hier um meinen König und vielleicht ist es wichtig für dich heute Morgen. Für mich ist es mit Sicherheit eine Entscheidung, die ich täglich treffe. Du bist Herr, du bist mein König und ich will dich ehren als König durch dem, dass ich dir gehorsam bin. Da ehrst du Gott durch dem, dass du dich fügst. Der freut sich wie Eltern über gehorsame Kinder. Die Bibel sagt mir, dass mein König ein siebenfacher König ist. König der Juden, wie wir gelesen haben, daher auch König des Volkes. König Israels, daher König der Nation. König der Gerechtigkeit. König aller Zeiten. König des Himmels, König der Herrlichkeit. König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist mein König, das Persönliche von vorhin. Ich frage mich, ob wir ihn wirklich kennen? David sagt, die Himmel verkündigen seine Herrlichkeit und das Firmament seine Händewerk. Mein König ist ein souveräner König. Kein Maß kann seine unbegrenzte Liebe fassen. Kein Teleskop dieser Erde kann seine unendliche Fürsorge sichtbar machen. Keine Barriere kann seinen unendlichen Segen verhindern. Und er ist beständig in seiner Kraft, vollkommen in Aufrichtigkeit, unerschütterlich in Ewigkeit, unvergleichlich in seiner Gnade, kaiserlich in seiner Macht, unparteiisch in seiner Barmherzigkeit. Kennst du ihn? Er ist das größte Erscheinung, die jemals den Horizont dieser Erde durchzogen hat. Er ist Gottes Sohn, der Sünde Erlösung. Er ist aufrichtig und einzigartig, unvergleichlich und beispiellos. Der höchste Gedanke der Literatur, die höchste Person in der Philosophie, das größte Problem der Kritiker, das Fundament der theologischen Doktrin, die Krone der wahren Spiritualität, das Wunder aller Zeiten. Er ist Ja, er ist der Superlativ alles Guten. Er ist der Einzige, der als Erlöser und Retter genügt. Ich frage ihn, ob wir ihn wirklich kennen. Er gibt die Müden Kraft. Er ist da für die, die in Versuchen sind. Er leidet mit und errettet. Er ist gegenwärtig und erhält. Er ist Gott und er starb. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sünder. Er befreit die Schuldigen, er erlöst den Gebundenen, er streitet für die Schwachen, er segnet die Kleinen, er dient den Elenden, er achtet auf die, die alt sind, das ist schön, er vergilt den Tüchtigen und er erhebt die Sanftmütigen. Er erhebt die Sanftmütigen. Ich frage mich, ob wir ihn wirklich kennen. Mein König ist der Schlüssel alles Wissens, die Quelle aller Weisheit, die Tür zur Freiheit, der Weg des Friedens, die Straße der Gerechtigkeit, die Bahn zur Heiligkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Kennen wir ihn wirklich? Denn sein Amt ist mannigfältig, seine Verheißungen sind sicher, sein Leben ist unübertrefflich, seine Güte kennt keine Grenzen, seine Gnade währet ewig. Seine Liebe verändert sich nicht. Sein Wort ist wahrhaftig, seine Gnade genügt, seine Herrschaft ist in Gerechtigkeit und sein Joch ist sanft und seine Last ist nicht zu schwer. Ich wünschte, ich könnte ihn euch besser beschreiben. Hat er gut gemacht, oder? Aber er ist nicht zu beschreiben. Keine Worte können das fassen, die Herrlichkeit unserem Königs. Hoffentlich tut er das, was wir gesungen haben, dass er unsere Augen öffnet, dass wir sehen, welch ein König wir haben, dass wir zu Boden fallen, wie Paulus es tat. Und deswegen hatte Paulus so viel Erkenntnis. Warum? Er hat die Autorität Gottes gefügt bei der Bekehrung. In Staub gefallen, blind. Und dann sah er mir als alle Aposteln zusammen. Der drehte die Welt auf den Kopf. Die Römer hatten Angst vor ihm. So weise war er. Ich wünsche, ich könnte ihn euch besser beschreiben, aber er ist nicht zu beschreiben. Er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar. Man kann ihn nicht widerstehen und aus unseren Gedanken ist er nicht zu verdrängen. Dafür sollten wir auch dankbar sein, oder? Man kann ihn nicht überleben und nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn auch nicht verhindern. Pilatus konnte keine Schuld an ihn finden und die Zeugen konnten ihre Anklage nicht übereinstimmend bringen. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod hatte ihn nicht im Griff und das Grab konnte ihn nicht halten. Ja, er ist mein König. Und sein ist das Reich, sein ist die Macht und sein ist die Herrlichkeit. Für immer und immer und immer und immer und immer. Und werden wir dann noch genug Zeit haben. Amen. Schön, oder? Schön, gut ist, das ist mehr als schön, das ist wahr. Vater, wir bitten dich, dass du uns zum Punkt bringst, wo wir uns dir beugen. Und Herr, wir sind nur in dir geborgen, wenn wir uns beugen. Zerbreche allen Hochmut, alles Besserwisserei, alle menschliche Klugheit, alle Aufsässigkeit und Rebellion in uns, Herr. Und schenk, dass wir erkennen, wer du bist, dass wir dich sehen und dann tatsächlich erkennen, wer wir nicht sind, Jesus. Und auch begreifen, Herr, welche Gnade es ist, dass du uns dennoch liebst. Das können wir nicht verstehen. Und das bringt uns zur Umkehr. Herr, hilf du uns, dass wir im Licht wandeln und dass wir uns die Autorität im Reich Gottes, in der Gemeinde, aber auch in der Welt fügen, Herr. Dass wir ein Vorbild sein sind für alle Menschen, die in der Finsternis leben, die in Rebellion stehen, deren Gedanken verfinstert sind, Herr. Mach du uns zu Licht. Du hast uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Salz der Erde. Schenk Gnade, Herr, dass deine Gemeinde, deine Familie, dein Leib nicht ihre Würze verliert, Herr. Und dass es sich auch nicht versteckt, Herr. Unter, wie heißt es auf Deutsch, under the bed, unterm Schäfel heißt es auf Deutsch, glaube ich, ne? Schenk du uns Mut, Herr, in Demut Licht zu sein, in persönliche Gebrochenheit, ein Licht der Hoffnung, die du bist. Wir danken dir, dass du es auch so geplant hast, dass Menschen aus allen Völkern sind, Jesus. Und wir danken dir für die Völker, die du uns zu uns führst jetzt. In den letzten Monaten und Jahren. Und mag die Entscheidung politisch richtig oder falsch gewesen sein. Wir danken dir, dass diese Menschen aus allen Nationen zu uns kommen, Herr. Vergib uns, dass wir nicht früher zu ihnen gegangen sind, Jesus. Mach du uns zu Segen, Menschen, die erkannt werden an der Liebe. Die Liebe, die alle Völker verbindet.